Radio SRF.
International. Eine Sendung von Beat Zoltermann.
Amerika, du hast es besser. Das sagt Wolfgang Goethe, doch das ist lange her. Spricht man die Amerikaner heute auf Goethes Aussage an, sagen viele Leute, ja, Amerika hat es besser, noch immer. Aber geht es um Straßen und Brücken, um Abwasserrohre und Staudämme, dann tönt es anders. Denn fragt man sie, wie steht es um die Infrastruktur in eurem Land, dann lautet die Antwort, gar nicht gut. Jacqueline, eine schwarze Frau mittleren Alters, erzählt, immer wenn sie in einem hohen Gebäude sei oder auf einer Brücke stehe, habe sie Angst, dass etwas zusammenstürzen könnte.
So anytime I see I'm on a high building, I'm on a bridge, anything, I'm always thinking about something's gonna fall, especially on a metro. You know, I'm always looking above my head just to make sure I'm walking somewhere securely.
In der Untergrundbahn schaue sie immer nach oben und stelle sicher, dass nichts herunterfallen könne, sagt sie. Wir bombardieren fremde Länder und bauen sie wieder auf, erklärt Jim.
Our country goes around bombing all these other countries and then spends all this money rebuilding these other countries. And I think instead of destroying other countries and rebuilding other countries, I think we need to rebuild our own country.
Dabei sollten wir dieses Geld in unser Land stecken und unsere Infrastruktur modernisieren. Oder Frank. Er weiß von allerlei alter Bausubstanz zu berichten, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, er versuche, sich nicht allzu sehr zu sorgen.
If your number's up, you know, your number's up.
Wenn das Leben vorbei ist, dann ist es halt vorbei, sagt Frank. Erlebnisse, Eindrücke, Erfahrungen von drei Menschen in den USA. Subjektiv gewiss und auch nicht ganz repräsentativ. Das wird deutlich, wenn man mit einer Frau redet, die über den Zustand der US-Bausubstanz im Bild ist. Emily Fishkin von der amerikanischen Ingenieursgesellschaft ASCE. Die ASCE ist jene Organisation, die der einheimischen Infrastruktur alle 4 Jahre ein Zeugnis ausstellt. Das letzte Mal erst vor ein paar Wochen.
This year in 2013, the grade for America's infrastructure was a D+, and that's actually up from a D in 2009, 4 years ago.
Dieses Jahr gab es ein D+, sagt Fishkin. Ein D+ ist knapp besser als ein 4er nach Schweizer Notensystem. Das letzte Mal sei die Note noch schlechter gewesen, statt ein D+. Bloß ein D.
We know that a D+ isn't something, not a report card you take home to your parents and be proud of.
Die neueste Note ist zwar etwas besser, aber sicher kein Grund, stolz zu sein. Wir haben 16 Kategorien im Bereich Infrastruktur angeschaut. Besonders schlecht steht es um die Schutzdämme und schiffbare Wasserstraßen oder um Straßen und Staudämme. In einem etwas besseren Zustand sind unsere Häfen, die Eisenbahnlinien und Müllhalden. Die Gesamtbewertung stieg von D auf D+, weil in den letzten 4 Jahren etwas mehr Geld in den Bau und den Unterhalt der Infrastruktur investiert worden ist.
Emily Fishkin sagt, diese Investitionen seien für die Zukunft nicht gesichert und vor allem, sie würden niemals ausreichen. Bis ins Jahr 2020, so hat es die ASCE errechnet, müssten 3.600 Milliarden Dollar in die amerikanische Infrastruktur gesteckt werden. Selbst über 8 Jahre verteilt ist das eine riesige Summe. Vor allem gibt es aber eine fast unüberbrückbare Finanzierungslücke. 1.600 der 3.600 Milliarden Dollar sind bis heute in keinem Budget vorgesehen. Kritische Geister könnten argumentieren, dass eine Ingenieursorganisation ja ein Interesse an einer möglichst großen Bautätigkeit hat. Eine solche wäre gut für die eigene Branche. Doch auch branchenfremde Organisationen kommen zu ähnlichen Schlüssen. Im neuesten WEF-Infrastrukturbericht rangieren die USA zum Beispiel auf Platz 24, hinter Malaysia, Barbados und Kanada. Platz 1 belegt die Schweiz. Und laut offiziellen Zahlen geben die USA lediglich 2% des Bruttoinlandprodukts für ihre Infrastruktur aus. Vor 50 Jahren war es noch doppelt so viel. In der EU sind es 5%, in China gar 9%. Für die Infrastruktur wird also relativ wenig Geld aufgeworfen, in den USA sogar noch etwas weniger als in anderen Ländern. Vor allem in ländlichen Gegenden der USA ist das deutlich zu spüren. Zum Beispiel in McCook, 7700 Einwohner, ein kleines Dorf im spärlich besiedelten Westteil von Nebraska, auf der Landkarte ziemlich in der Mitte der USA. Für Schweizer Verhältnisse ist es sehr flach hier. McCook hat eine lange Dorfstraße, drei Hotels, ein paar Fastfood-Restaurants, ein Steakhouse und mehrere Tankstellen. Seit 2010 wird in McCook gebaut. Letzte Arbeiten im Gemeindespital von McCook. Ein Handwerker bohrt in einer Dusche Löcher, in die Handgriffe geschraubt werden. McCook hat ein eigenes Spital, an sich eine Seltenheit hier draußen. Und, noch seltener, das Spital wird soeben auf den neuesten Stand gebracht. Direktor Jim Ulrich nimmt uns mit auf einen Rundgang und führt uns in den modernisierten Trakt mit den Patientenbetten.
Well, we're walking down to the new patient wing and some of the enhancements and improvements that we did, natural lighting.
Sie sehen, dass unser ebenerdiges Gebäude sehr viel natürliches Licht hat. Es hat große Fenster. Die Teppiche am Boden sollen ein warmes Gefühl vermitteln. Die Atmosphäre ist für den Gesundungsprozess wichtig. Deshalb soll unser Spital nicht wie ein Spital aussehen.
We don't want to have a hospital that really feels like a hospital.
Noch vor kurzem sah das Spital tatsächlich aus wie ein Spital. Künstliches Licht, Linoleumböden. Es roch muffig. Die Zimmer für die Patienten stammten aus dem Jahr 1974, waren baulich veraltet und technisch nur leicht modernisiert worden. Jetzt sind die 25 Zimmer topmodern, Einzelbelegung, WLAN, viel Platz. Sie sind alle gleich ausgestaltet, das vereinfacht die Arbeit für die Ärzte und das Pflegepersonal. Ein Quantensprung, sagt Ulrich stolz. Möglich gemacht hat diesen Quantensprung die Krise. Präsident Barack Obama hatte 2009 ein 840 Milliarden Dollar Stimulusprogramm durchs Parlament geboxt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. 32 Millionen Dollar aus diesem Programm flossen nach McCook für die Rundumerneuerung des Spitals. Gerade im richtigen Moment, sagt Direktor Jim Ulrich.
This was right after the bank crisis and everything. So trying to get funds outside of our opportunities with the stimulus funds would have meant a lot.
Wir haben mit der Planung gerade nach der Bankenkrise begonnen. Ohne staatliche Unterstützung hätten wir für die Kredite viel höhere Zinsen zahlen müssen. Das heißt, wenn wir das Geld überhaupt bekommen hätten. Und wir hätten das Projekt abspecken müssen. Wir hätten nicht umsetzen können, was dringend nötig war.
We would probably have to cut back on that to a degree that we would have not have achieved what we felt needed to be done to care for the patients in the future.
Höhere Zinsen, das bedeutet höhere Kosten. Und höhere Kosten, das hätte zur Folge gehabt, dass der Patiententrakt nur in Etappen oder gar nicht hätte renoviert werden können. Oder andere Teile des Spitals wären im alten Zustand geblieben. Etwa die Räume rund um die drei Operationssäle des Spitals. Auch hier ist heute praktisch alles neu. Walter Esklitzen, bereits im grünen Operationsgewand, ist der Chefchirurg.
This is really convenient. The emergency room is right there. So if I'm doing my paperwork and then something comes in, I can just go right over to the emergency room, which is much faster than before.
Seit dem Umbau ist alles viel einfacher. Die Wege sind kürzer, die Anordnung der Säle und Räume sind logischer und machen die Arbeit für mich und das Personal leichter. Die Patienten können direkt in den OP gefahren werden, ohne dass wir durch die Hauptgänge müssen. Die Privatsphäre ist so besser geschützt. In einem kleinen Dorf in McCook ist das besonders wichtig. Eine Patientin in der Geburtenabteilung kann zudem für einen Kaiserschnitt direkt in den OP gefahren werden.
Das Spital sei nicht nur optisch und baulich attraktiver geworden, betont Direktor Ulrich.
The number of patients we've seen on the floor have gone up this year. So likewise, we have hired more nurses.
Wir haben heute mehr Patienten. Sie kommen zum Teil sogar aus Kansas und Colorado hierher. Wir mussten als Folge auch beim Personal aufstocken, von 260 auf 280. 20 Stellen, das sind viel in einer strukturschwachen Region. Wir haben mehr Spezialisten, die sich bei uns einmieten. Und wir können nun das Monitoring von Herzpatienten und Chemotherapien ebenfalls im Spital vornehmen. Schließlich sparen sich die Patienten lange Autofahrten in ein weit entferntes Spital.
Stolz über die Neuerungen im Spital ist man nicht nur in McCook selber. Auch die Verantwortlichen auf Regierungsseite sprechen gerne über ihr Vorzeigeprojekt. Zum Beispiel Dennis Meeks. Die Beamtin beim Landwirtschaftsministerium war auf staatlicher Seite für 5 Spitalprojekte im ländlichen Nebraska zuständig. Gesamtsumme $72 Millionen.
Das Projekt in McCook ist das größte der 5. Dank des Stimulusprogramms konnten wir einen $17 Millionen Kredit sprechen und für weitere $15 Millionen eine Garantie abgeben. Ein paar lokale Banken haben wegen dieser Garantie Geld geliehen. Alles in allem also ein 32-Millionen-Projekt. Speziell war, dass mehrere Banken mitmachten. Eine allein kann das in dieser ländlichen Gegend nicht stemmen.
Dennis Meeks holt einen Ordner mit Blättern voller Zahlen hervor.
I think our funding is very important because we do go a 40-year term, which most commercial lending you're limited to that 20-25 years.
Dank unseres Geldes kann das Spital den Kredit über 40 Jahre abstottern, statt wie bei Banken üblich über 20, 25 Jahre. Bei einem Projekt wie jenem in McCook sind die Zinsen ziemlich hoch. Nun hat das Spital mehr Zeit, den Kredit zurückzuzahlen. So werden die Kosten für das Spital überhaupt tragbar.
So sieht es auch Meeks Chefin Maxine Mull. Sie leitet in Nebraska das Amt für Entwicklung beim Landwirtschaftsministerium und sagt, es gehe bei diesem Infrastrukturprojekt um mehr als bloß um Ziegelsteine und Mörtel.
Well, I think it was absolutely critical at the time it came because of the construction jobs that it created, the new jobs.
Mitten in der Krise fanden rund 400 Bauarbeiter zeitweise eine Stelle. Das Spital selber hat inzwischen mehr Angestellte. Für mich ist dieses Stimulusprojekt vergleichbar mit staatlichen Bauprojekten aus der großen Depression in den 1930ern. Damals hat die Regierung viel Geld in die Infrastruktur gesteckt, das Land modernisiert. Die Gebäude, die damals errichtet wurden, hielten 40, 50 Jahre und sind zum Teil heute noch in Gebrauch. Auch das Spital in McCook wird für Jahrzehnte da sein. Wir bauen hier also ein Vermächtnis für künftige Generationen.
We're leaving a legacy through this to future generations, just as the Works Progress Administration did.
Wochenschau in den 1950er Jahren.
In this century, America has become a nation on wheels. We ride on wheels to work, to shop, to play.
Der amerikanische Staat hat im Infrastrukturbereich immer eine zentrale Rolle gespielt. Als die USA in den 1950er Jahren definitiv zu einer Nation auf Rädern wurde, ließ Präsident Dwight Eisenhower, ein Republikaner, ein nationales Autobahnnetz bauen, Kosten $61 Milliarden, bezahlt aus Steuereinnahmen. Ein Jahrhundert zuvor hatte Abraham Lincoln den Bau einer Eisenbahnlinie unterstützt, die die Ost- und Westküste der USA miteinander verband. Franklin Delano Roosevelt schuf den sogenannten New Deal mit dem Ziel, die Infrastruktur zu verbessern und gleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln. Dasselbe beabsichtigt nun Präsident Barack Obama fast 80 Jahre später mit den Stimulusmilliarden. Seit seinem Amtsantritt mitten in der Krise sind ein Sechstel der $840 Milliarden in Infrastrukturvorhaben und in die Modernisierung und den Unterhalt von Brücken, Straßen und Schienen geflossen. Heute ist das Stimulusgeld bis auf einige wenige Dollars ausgegeben. Ob die staatlichen Ankurbelungsprogramme Wirkung zeigen, darüber streiten sich die Experten noch. Klar jedoch ist bereits, Spitäler wie jenes in McCook müssen ihre Bausubstanz künftig ohne fremde finanzielle Unterstützung in Schuss halten. Neues Stimulusgeld wird es keines mehr geben. Der politische Wille fehlt, in der Staatskasse klafft ein Loch. Das sind düstere Aussichten, vor allem für strukturschwache Orte wie McCook. Etwas besser sieht es in Städten aus, dort, wo Privatinvestoren Interesse an Bauprojekten haben. Miami ist ein solcher Ort. Dort wird im Moment ein Tunnel gebaut. Wir sind auf einer der größten Baustellen von Miami im Bundesstaat Florida, mitten in der Bucht von Biscayne, auf einer der vielen künstlichen Inseln zwischen Miami Downtown und Miami Beach. Überall Staub und Dreck, Förderbänder mit Schutt, Baumaschinen.
How are you? Where do you want me to park? Yeah.
Let's get a little closer to the barrier wall, because you know this is my.
You got it. All right.
All right. Thank you.
Chris Hodgkins steht mit seinem schwarzen Chevy Avalanche, einem riesigen Ungetüm, mitten auf der Baustelle. Eine Angestellte mit Sicherheitsweste und Schutzhelm bittet ihn, das Auto etwas näher an die Absperrung zu parkieren.
All right. Good to see you.
Hodgkins macht's, rollt mit dem Gefährt langsam an den Rand der Baustelle, Handbremse rein, Motor aus. Wir halten direkt vor den beiden Tunnelröhren. Dieser Straßentunnel wird dereinst die Hafenanlage von Miami direkt mit der Autobahn verbinden. Die Folge: tausende Fahrzeuge werden nicht mehr durch Miamis Innenstadt kriechen, sondern hier direkt aus einem der Tunnelrohre ans Tageslicht kommen. Es ist ein spezielles Bauprojekt, auch weil es vom Staat und von Privaten gemeinsam finanziert, gebaut und dann betrieben wird. Hodgkins, ein korpulenter Mann mit silbernem Haar, ist Vizedirektor des Projekts. Er hieft sich aus dem Fahrersitz und geht mit dem Radioreporter in eine der beiden Tunnelröhren hinein.
So this is just old hat if you're from Switzerland, right? It's just another tunnel from Switzerland. For us, this is the first tunnel of this kind in not only South Florida, but in the state of Florida.
Für Leute aus der Schweiz ist ein Tunnel ja nichts Spezielles. Für uns in Florida hingegen schon. Es ist der erste richtige Tunnel und auch einer der größten der USA. 1,2 Kilometer lang. Durchmesser der Röhren 12 Meter. Beide Röhren liegen zum Teil 36 Meter unter dem Meeresspiegel. Oben drüber fahren Kreuzfahrtschiffe.
Der Tunneldurchbruch erfolgte erst kürzlich. Die riesige Tunnelbohrmaschine hat Hodgkins Harriet getauft. Er redet von ihr, als wäre sie eine Mitarbeiterin aus Fleisch und Blut.
Our tunnel boring machine Harriet, we had changed out the teeth on an intervention 4 separate times.
Viermal haben wir die Zähne von Harriet ausgewechselt. Der letzte Abschnitt bestand aus sehr hartem Korallengestein, fast wie Granit, sehr abrasiv. Das hat Harriet die meisten Zähne gebrochen. Als sie aus dem Tunnel kam, fehlten ihr fast alle Zähne. Sie war erschöpft und müde. Aber das Timing war perfekt. Der Tunnel war fertig gebohrt und Harriet atmet nun etwas frische Luft in einem Lager auf der benachbarten Watson Island.
And she's breathing some fresh air now over on Watson Island.
Jetzt geht es darum, die Tunnelauskleidung fertigzustellen. Den Tunnel fertig auszukleiden. Dazu gehören Brandschutzmauern und Metallpforten, mit denen die Tunnelröhren bei einem Hurrikan wasserdicht geschlossen werden können.
Der Tunnel ist bloß Teil eines viel größeren Projekts. Zusätzlich wird hier ein neuer Eisenbahnanschluss eingerichtet und das Hafenbecken wird breiter und tiefer gemacht, damit der Hafen von noch größeren Schiffen angesteuert werden kann. Es ist heiß im Tunnel und erst recht draußen unter der Sonne Floridas. Chris Hodgkins ist froh, kann er wieder ins klimatisierte Auto klettern. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn.
The cost of this is $643 million.
Der Bau der Röhre allein kostet 643 Millionen Dollar. Doch wir bauen den Tunnel nicht nur, wir werden ihn die nächsten 30 Jahre auch betreiben. In der Bauphase schießen wir die Baukosten vor. Der Staat zahlt uns eine fixe Summe nach jeder Bauetappe zurück. Danach ist der Tunnel für die Benutzer gratis. Sie müssen keine Gebühren bezahlen. Als Betreiber bekommen wir vom Staat jährlich 30 Millionen Dollar, aber nur, wenn wir den Tunnel in Schuss halten.
Escalator in that based on cost, and that guarantees the operation.
Was Hodgkins beschreibt, heißt im Fachjargon Public-Private Partnership. Es sind Projekte, bei denen die öffentliche Hand nicht nur Aufträge an Baufirmen vergibt, sondern mit privaten Partnern gesamtheitlich zusammenarbeitet. Beim Bauen, bei der Finanzierung, beim Betrieb und beim Unterhalt. In Zeiten leerer Staatskassen kann die öffentliche Hand solche Vorhaben nicht mehr im Alleingang stemmen. Schon gar nicht bei teuren und komplexen Infrastrukturvorhaben wie dem Tunnel von Miami. Dies sieht auch Präsident Barack Obama so. Für ihn bedeuten solche Public-Private Partnerships die Zukunft.
Hello, Miami! It is good to be back.
Das machte er diesen Frühling deutlich, als er die Baustelle besuchte und die Tunnelkooperation beim Miami Hafen als Modell lobte.
Everybody had some skin in the game. Because of those efforts, construction workers are on the job digging this tunnel, doing great jobs.
Dank der Public-Private Partnership hatten alle Beteiligten, Staat und Private, stets ein Interesse am Erfolg des Tunnelbaus. Zudem sind Stellen geschaffen worden. Der Hafen wird für die Zukunft fit gemacht. Diese neue Infrastruktur führt zu Wirtschaftswachstum.
The port is in better shape, which means it's going to be able to get all the containers that are coming in from all around the world matched up with the improvements that are being done on the Panama Canal.
Obama geht es also nicht bloß um den Tunnel. Ihm geht es auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Tunnel in den kommenden Jahrzehnten auf die Wirtschaft haben könnte. Mehr Wachstum, auch das brauchen die USA dringend.
We can do this not just here in Miami, Dave, but we can do this all across the country.
Der Staat und Private, die bei einem Bauvorhaben zusammenarbeiten, so folgert Obama in Miami, das sei doch nicht nur hier möglich, das ließe sich überall in den USA machen. Während in Miami gebaut wird, beugt sich Sandy Rosenblum in Washington D.C. über dicke Aktenberge. An den Wänden Gestelle voll mit Büchern, die meisten über Straßen und Brücken. Rosenblum ist eine renommierte Expertin für Infrastrukturfragen und arbeitet bei der politisch unabhängigen Denkfabrik Urban Institute. Dass der Präsident für Public-Private Partnerships weibelt, überrascht die resolute Frau nicht.
He's a politician, so I think he understands there's not a lot of money to do these kinds of things. And I don't think we're going to see any large capital infrastructure without active private involvement, whether it's a new.
Obama ist Politiker und er weiß natürlich, dass nicht viel Geld vorhanden ist. Ich selber bin überzeugt, dass wir in den USA keine großen öffentlichen Bauvorhaben ohne Beteiligung des Privatsektors mehr sehen werden. Die öffentliche Hand hat schlicht zu wenig Geld. Ich weiß, Leute in Europa überrascht es immer wieder, dass in einem der reichsten Länder der Welt die Infrastruktur so marode ist. Aber es ist leider so.
And I know that surprises Europeans a lot, that this is supposedly the richest country on earth and our infrastructure is crumbling. But it is.
Public-Private Partnerships, oder kurz PPP, werden nach Ansicht von Expertin Sandy Rosenblum künftig also öfter vorkommen. Gleichzeitig warnt sie, nicht all diese Projekte seien ein Erfolg, nur weil sie als PPP ausgestaltet seien. Sie kenne auch Flops. Und Baufirmen und private Investoren hätten oft einen Vorteil, weil sie vom Fach seien. Sie wüssten besser als der Staat, wie sie die Verträge ausgestalten müssten, damit sie keine Verluste machten oder allzu große Risiken übernehmen. Doch man müsse auch sagen, die öffentliche Hand lerne mit jedem Projekt dazu. PPP sind für Sandy Rosenblum auch deshalb die Zukunft, weil höhere Steuern keine Option sind. Nur vereinzelt, auf lokaler Ebene, sei dies noch möglich. Doch sonst mehr Steuern? Nein, danke. Die Leute trauten der Regierung in Washington nicht zu, dass sie das Steuergeld vernünftig und effizient in die Infrastruktur stecke.
You're not interested in sending money to Washington to be redistributed. You don't have faith in the government that the government's going to do it right or efficiently or even honestly. And besides that, you don't really care if there's a road in North Dakota because you have traffic congestion in your backyard.
Außerdem hätten die Leute wenig Interesse am Bau einer Straße in North Dakota, wenn die Straßen in der eigenen Stadt die ganze Zeit verstopft seien, sagt sie. Das muss auch Obama erkennen. Der Kongress hat noch immer nicht die 40 Milliarden Dollar locker gemacht, die Obama für dringend nötige Unterhaltsarbeiten ausgeben möchte. Auch die Nationale Infrastrukturbank, die er plant, ist bis jetzt ein Plan geblieben. Die Folgen: weiterhin löchrige Straßen, weiterhin brüchige Dämme, weiterhin einsturzgefährdete Brücken.
Well, isn't that sad? That is a model. All of a bridge comes down and kills people in Minneapolis, St. Paul, and then.
Ist das nicht traurig? Da muss zuerst eine Brücke einstürzen, wie vor ein paar Jahren in Minnesota, oder erst im Mai im Bundesstaat Washington. Da muss es zuerst Tote geben. Und erst dann rennen die Leute rum und kontrollieren und reparieren die Brücken. Eine große Zahl unserer Brücken sind schon älter, als sie sein sollten. Statt sie durch neue zu ersetzen, ersetzt man bloß einige der Schrauben oder Metallkonstruktionen. Fährt man über solche Brücken, nimmt man sein Leben in der Tat in die eigenen Hände. Doch die Leute glauben es erst, wenn ein Unglück passiert.
You are taking your life into your hands to drive over them. But until that happens, you don't believe it.
Für Prestigebauten wie den Tunnel in Miami findet der Staat immer private Investoren. Anders sieht es bei öffentlichen Bauvorhaben wie dem Spital im ländlichen McCook aus. Donald Trump öffnet kaum sein dickes Portemonnaie. Der Staat muss für diese Kosten allein aufkommen. Doch oft fehlt das Geld. Stimulusprogramme, die den Umbau des Spitals in McCook ermöglicht haben, sind fast so selten wie ein Sechser im Lotto. Und deshalb keine Lösung, auf die sich bauen lässt. Problematischer noch steht es um den Unterhalt der Infrastruktur. In den USA sind die Notwendigkeit und Dringlichkeit solcher Arbeiten für wenige Leute ersichtlich. Man lässt stattdessen die Infrastruktur verlottern und verfallen, flickt das Nötigste und hofft, dass es irgendwie schon gut kommen wird.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.